Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Knut Bergmann, Leiter der Kommunikation und Leiter des Berliner Büros des Instituts der deutschen Wirtschaft, Politikwissenschaftler und Publizist. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir reden über die Themen dieses Tages: Impffragen, Schulsorgen, das gehört dazu, und singende Politiker. Und keine Sorge, kein Pommernlied von Philipp Amthor, auch kein Bella Ciao von Bodo Ramelow, sondern Altvertrautes.
Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor.
Wer das erkannt hat, der weiß, dass er in den 70er Jahren schon aufmerksam zugehört hat. Walter Scheel, hoch auf dem gelben Wagen, der Altbundespräsident, dem Sie, Herr Bergmann, als Herausgeber ein Buch widmen, das bald erscheint. Sie haben mich schon ein bisschen zur Ordnung gerufen. Walter Scheel ist so viel mehr als dieses Lied.
Ja, die meisten Menschen erinnern ihn tatsächlich über hoch auf dem gelben Wagen. Und da tut man ihm Unrecht mit, weil zum einen, er hat wirklich großartige Reden gehalten, vor allem als Bundespräsident. Er ist ein völlig zu Unrecht vergessener Politiker, was wir jetzt versuchen, mit diesem Buch etwas zu beheben. Und zum anderen auch dieses Lied Hoch auf dem gelben Wagen muss man in der Zeit beurteilen. Er hat das 1973 gesungen in einer Spendengala, die der Aktion Sorgenkind sehr viel Geld gebracht hat. Und wenn man sich das mal anguckt, bei YouTube gibt es ein Video davon, der Mann kann halt wirklich singen.
Wir werden nachher noch ein paar Minuten Walter Scheel widmen und auch den Gedanken, die Sie darum entwickelt haben. Ich habe erst mal eine kleine Frage noch. Was singen Sie denn so am liebsten vor sich hin?
Ich bin vollkommen unmusikalisch.
Okay, ich habe mal überlegt, was es bei mir wäre. Da habe ich eine Antwort fürs Feuilleton, das wäre Freude, schöner Götterfunken. Meine Tochter hat das irgendwie aufgeschnappt und wir müssen das immer gemeinsam intonieren. Und dann die Trash-Variante wäre Liebe ohne Leiden. Udo Jürgens kann man auch wunderbar mit seiner Tochter zusammen singen. Also mein Angebot an dieser Stelle. Alles andere klären wir in dieser Radiostunde oder auch in 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne sagen, März, dann, wenn das Schlimmste vorbei ist in Sachen Pandemie. Aber das wäre wahrscheinlich etwas zu optimistisch. Zumal, und da sind wir mittendrin im aktuellen Streitthema, wenn weiterhin so viel nicht rund läuft wie gerade derzeit, gerade beim Impfen. Und da spreche ich von den ausbleibenden Lieferungen von AstraZeneca an die EU, während andere, zum Beispiel Großbritannien, weiter wie im versprochenen Umfang beliefert werden. Mein Gast heute ist Knut Bergmann, Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft. Herr Bergmann, wie kann das eigentlich sein? Die große und handelsmächtige Europäische Union sitzt da offenbar am kürzeren Hebel.
Ich habe da keine wirkliche Antwort drauf. Also natürlich ist es auf supranationaler Ebene immer etwas schwieriger zu handeln und zu koordinieren, was da im Einzelnen schiefgegangen ist bei den Impfbestellungen. Da gibt es dann jeweils auch gute politische Gründe für, warum man dann bei dem einen Hersteller so und so viel bestellt hat und bei dem anderen so nicht. Aber ich habe da keine wirkliche Antwort drauf. Dass bei Unternehmen, die jetzt diese Impfstoffe produzieren, dann gelegentlich auch mal was schief geht in der Produktion und dass dann vielleicht nicht die Chargen geliefert werden, auf die man hofft und die man bestellt hat und die dann nicht pünktlich kommen, das ist dann wohl so, aber ich habe da keine wirkliche Antwort drauf.
Ja, da sind Sie nicht alleine gerade. Auch in Brüssel hat man sich etwas die Augen gerieben und tut es noch immer, hat sich auch getroffen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist heute Morgen im Morgenmagazin im Fernsehen aufgetreten, hat schon mal angekündigt, dass eine härtere Gangart kommen könnte.
Hier geht es nicht um EU first, hier geht es um Europe's fair share, also den fairen Anteil. Und deswegen macht aus meiner Sicht es Sinn, dass wir eine Exportbeschränkung haben, heißt also, dass Impfstoffe, die die Europäische Union verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was in Europa hergestellt wird, was Europa verlässt, wohin es Europa verlässt und ob das eben dann auch eine faire Verteilung ist.
Also Exportbeschränkung bei ihm, beim Gesundheitsminister, klingt das noch ein bisschen diplomatischer als beim EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese, CDU-Europaparlament. Der hat das so gesagt im Deutschlandfunk heute Morgen.
Wenn andere falsch spielen, dann muss die Europäische Kommission ihre Waffen zeigen. Und das hat sie gestern getan. Der Schritt zum Exportverbot wäre ein sehr harter Schritt. Und ich hoffe, wir können den vermeiden. Aber bevor wir unsere Bevölkerung nicht ausreichend schützen können, muss man auch einen solchen Schritt ernsthaft überlegen.
Also Peter Liese sagt, dass Herr Bergmann, muss gerade so viel Eingriff in den Markt im Zweifel möglich sein für den Gesundheitsschutz? Also auch Exportverbote, wenn Dinge hier in Europa, in der EU produziert werden, dass sie dann nicht woanders hingeliefert werden?
Also mir leuchtet die Begründung von Jens Spahn da absolut ein, dass man darüber herausfinden kann, was eigentlich in der EU produziert wird. Das ist ja dann auch die Frage, wohin geliefert wird. Und dass Sie in Zeiten einer Pandemie das gesamte politische Instrumentarium nutzen, was Ihnen zur Verfügung steht, das verstehe ich schon. Also mal gucken, wie das dann so im Einzelnen kommt. Es ist ja auch so, dass die WHO, die sich vor allem Sorgen um die Entwicklungsländer, vor allem um Afrika macht, selbst die haben gesagt, dass es natürlich völlig in Ordnung ist, dass in Europa mit den sehr viel vulnerableren Gesellschaften, also mit älteren Menschen, die einfach ein höheres Risiko haben, an Corona zu erkranken, dass die zuerst geimpft werden. Mhm. Ich glaube, das wird sich alles finden. Also man sollte vielleicht auch mal auf die Habenseite gucken. Man kann jetzt im Einzelnen ganz viel kritisieren. Also natürlich, wenn man sich Israel anguckt, die mittlerweile über ein Drittel der Bevölkerung geimpft haben, die waren halt bereit, ins Risiko zu gehen. Die haben mehr bezahlt für die Impfdosen. Die sind deutlich teurer gewesen. Da gibt es dann aber auch weniger Datenschutz. Und es gibt ein Impfregister, was das möglich macht. So, aber wenn man und da kann man jetzt im Einzelnen in Deutschland und auch auf europäischer Ebene ganz viel kritisieren politisch. Das muss man im Einzelnen auch tun. Das muss man auch im Einzelnen noch aufarbeiten, was da schiefgegangen ist, was für Versäumnisse es da gegeben hat. Aber vor allem ist es doch erstmal gut, dass es diese Impfstoffe gibt. Und es ist eine, also ich bin jetzt kein Biologe und verstehe da nur was von, das ist jetzt nur angelesen, aber das ist doch eine unglaubliche Leistung, dass es möglich gewesen ist, eben innerhalb eines Jahres Impfstoffe zu produzieren und die offenbar eben auch erfolgreich funktionieren.
Das ohne Zweifel, da würde ich Ihnen zustimmen. Und ich finde, man muss auch bei aller Kritik immer genau schauen, was ist nun wirklich vorhersehbar gewesen, was nicht. Wir haben nur aber im Moment gerade wirklich so eklatante, vergleichbare Missstände hier und bessere Situationen anderswo. AstraZeneca ist angesprochen, ein Hersteller, der dann in vollem Umfang an bestimmte Länder liefert, aber an die Europäische Union die Lieferung drosselt. Sie haben Israel angesprochen. Also da entsteht schon ein gewisser Vergleichsmaßstab, wer es besser macht und wer es weniger gut macht. Das muss man auch mal offen benennen, oder?
Wie gesagt, auf europäischer Ebene, da wo es ins Supranationale geht, wird es dann immer schwieriger. Es ist aber vermutlich unvermeidlich gewesen, dass man das europäisch löst. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Bundeskanzlerin im Vorfeld einer deutschen Ratspräsidentschaft gesagt hätte, jetzt Germany first, wir wollen da zuerst beliefert werden, wissend, dass das auf europäischer Ebene ein bisschen schwieriger wird. Aber natürlich muss man sich die Versäumnisse angucken im Einzelnen, jetzt bezogen auf Deutschland, da ist es dann vermutlich etwas einfacher reinzuleuchten. Da kann man natürlich schon fragen, warum beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium sich nicht hinreichend vorbereitet hat auf eine zweite Welle. Da kann man ja Szenarien mal anstellen zu, Berechnungen anstellen, wie kriegt man dann so eine Impflogistik ausgerollt und dann darauf hoffen, dass der Fall vielleicht nicht eintritt. Und genauso im Bundesfinanzministerium die Frage, wie kann man zielgenau Hilfen adressieren an Unternehmen für den Fall, dass es nötig wird, oder eben auch im Bundeswirtschaftsministerium, die für die Ausreichung dieser Hilfen zuständig sind. Und da ist offenbar bei allen Szenarien, mit denen die sich sonst so beschäftigen, wenig passiert. Also das ist schon konkret zurechenbar.
Und es hängt ja auch viel dran, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft sind und geimpft werden. Nicht zuletzt die Öffnung der Schulen. Da gibt es neue Studienerkenntnisse und die gucken wir mal genauer an gleich. Im Deutschlandfunk Kultur der Tag mit dem Publizisten und Politikwissenschaftler Knut Bergmann. Wir schauen auf die Themen dieses Tages, die Debatten dieses Tages, die drehen sich einmal mehr um die Frage, wie umgehen mit Schulen in Corona-Zeiten. Es gibt von heute Morgen das erneute Versprechen des Gesundheitsministers. Er hat gesagt, das Erste, was wir öffnen, werden die Schulen sein, wenn wir wieder öffnen können. Also Jens Spahn, das ist das eine. Es gibt aber auch eine neue Studie des Helmholtz-Zentrums. Genauer angeschaut hat sich das meine Kollegin Heike Bredohl, jetzt mit dabei an unserem virtuellen Studiotisch. Heike, Kinder stecken sich, das ist so die Schlagzeile, ordentlich gegenseitig an. Was sind denn die Details?
Genau, das Münchner Helmholtz-Zentrum hat schon im Herbst untersucht, dass Kinder sich 6-mal häufiger mit dem Coronavirus infiziert hatten, als registriert wurde. Dazu wurden immerhin 20.000 Kinder in Bayern überprüft, ob sie Antikörper entwickelt hatten, also ob sie eine Infektion bereits durchgemacht hatten. Und es gibt auch eine Studie der Uni Wien zu dem Thema, die ganz demnächst erscheint. Und die haben 250 Schulen untersucht und kommen, man möchte sagen, leider zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Professor Wagner hat diese Studie mit durchgeführt.
Zusammengefasst, Kinder stecken sich genauso leicht an wie Erwachsene, sind infektiös und können darum in dem Pandemiegeschehen nicht sozusagen einfach nicht beachtet werden. Da wird man einen großen Fehler machen. Und das muss man in diese ganze Güterabwägung, die ja hochkomplex ist, bei Schulen öffnen, Schulen schließen, muss man dies einfach mit einbeziehen und nicht in sozusagen ein Wunschdenken verfallen, wo man dann sagt, Kinder spielen überhaupt keine Rolle bei der Pandemie, weil das ist definitiv nicht der Fall.
Und genau das wirft der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meininger, der Politik vor. Er sagt, dass diese Studienergebnisse unterdrückt wurden, dass das Bildungsministerium sie einfach nicht beachtet hat, eben um sagen zu können, dass die Schulen im Infektionsgeschehen keine große Rolle spielen.
Das ist natürlich ein ziemlich harter Vorwurf, Knut Bergmann. Ich hole Sie da mal mit rein mit Ihrem Blick auf die Dinge. Wir haben dieses große politische Versprechen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir hatten sogar das Versprechen, dass die Schulen nie wieder geschlossen werden sollten vom letzten Sommer. Das schon bröckelte und dann gebrochen wurde. Wie sehen Sie denn solche Ergebnisse, wenn man die jetzt dann hört?
Ich bin da kein Experte. Insofern kann ich das immer schwierig beurteilen. Die entscheidende Frage für mich ist dabei, wie infektiös sind Kinder? Also stecken sie nur andere Kinder an oder sind sie auch in der Lage, ihre Eltern anzustecken? Ich hatte gestern in der Süddeutschen Zeitung, gab es zu dem Thema eine ganze Seite. Da war das schöne Zitat von einem Kinderarzt von einer britischen Universität genannt, der dann sagte, eben wenn man die Pandemie vergleicht mit einem Regenguss, dann tragen kleine Kinder einen Regenschirm, Teenager einen Hut und Erwachsene ganz normale Kleidung. Das heißt eben, Erwachsene stecken sich eben offenbar einfacher an. Und bei Kindern, das kann ich jetzt nicht beurteilen, also diese Zahlen deuten natürlich darauf hin, dass sich da sehr viele Kinder angesteckt haben, sehr viel mehr, als man das angenommen hat. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass eben schwere Verlaufsformen dort sehr, sehr selten sind. Und das, was ich meinte, bisher wahrgenommen zu haben, ist, dass auch Kinder offenbar, also zumindest kleine Kinder, eben nicht so infektiös sind und ihre Eltern dann unbedingt anstecken. So. Und dann ist natürlich die Frage, was ist eigentlich die Alternative zu Schulschließungen oder beziehungsweise die Schulen offen zu lassen? Wenn man beispielsweise nach Rostock guckt, das ist jetzt eine Stadt, die sehr niedrige Inzidenzwerte hat in Deutschland. Das Beispiel ging jetzt am Wochenende durch die Medien und geistert jetzt so ein bisschen rum. Und da sagt der Oberbürgermeister, dessen Argument ist, er hat auch gesagt, er hält nichts von Schulschließungen, weil seine Einschätzung sei, dass sich die Kinder dann halt noch mehr andere Spielkameraden suchen. Also Kinder sind da wahrscheinlich kaum zu kontrollieren. Also, oder es gibt vielleicht Eltern, die dann ihre Kinder zu Hause einsperren, aber die meisten gehen dann doch raus. Und dann ist noch viel weniger zu überblicken, mit wem die eigentlich Kontakt hatten und dass die Eltern dann auch gar nicht darüber berichten würden im Fall der Fälle. Das ist jetzt ein menschliches Argument, was mir sehr einleuchtet. Das sind aber wahrscheinlich alles Sachen, wo wir in ein paar Jahren, wenn diese Pandemie dann mal wissenschaftlich aufgearbeitet ist, vermutlich klüger sind fürs nächste Mal.
Ja, und gleichzeitig haben wir natürlich eine akute Situation und man könnte jetzt fast schon eine Art Studienkrieg da beginnen, ob der Frage, was eigentlich gefährlicher ist. Heike Bredow, Sie haben gerade vorgestellt, diese Erkenntnisse, wie infektiös eben auch das Geschehen unter Kindern ist. Aber es gibt ja auch viele und erste Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, wie schädlich eigentlich die Tatsache, dass es wenig oder kaum Schule gibt, für Kinder sind.
Klar, da sind die Folgen sehr unterschiedlich, weil eben Familien, die diese schwierige Situation sehr unterschiedlich gut auffangen können. Was natürlich befürchtet wird, ist, dass die Bildungsungerechtigkeit sich durch diese Krise noch verschärft. Und es gibt auch Experten, die warnen zum Beispiel vor steigender Internetsucht. Kinder und Jugendliche verbringen im Lockdown 75% mehr Zeit mit Spielen im Internet. Das ist die eine Sache. Und ganz klar ist, es wird Bildungsrückstände geben. Es gibt Forderungen zum Beispiel von der Bundesbildungsministerin Karliczek, die sagt, man muss zusätzliche Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler schaffen, um den Rückstand aufzuholen, zum Beispiel in den Sommerferien. Aber ich denke, das Ausmaß der Folgen für diese Generation von Kindern wird man erst in einer Weile abzusehen sein.
Wir wissen, und man muss da auch noch dazu sagen, Herr Kurz-Reinhoff, also es gibt eine Studie der OECD aus dem Herbst, die schätzen, dass die Corona-Generation ein Minus von 3% beim Lebenseinkommen haben wird durch Bildungsverluste. Und man muss natürlich vor allem eins dabei sagen, dass es vor allem Kinder aus bildungsfernen Haushalten am stärksten trifft. Also die, die eh schon am schlechtesten dran sind, was Bildung angeht, die sind jetzt einfach nochmal doppelt getroffen, weil eben jetzt mal etwas persifliert, eben mit einer Germanistikprofessorin als Mutter und einem Vater, der Ingenieur ist, ist wahrscheinlich das Homeschooling einfacher zu bewältigen als in Haushalten, wo das nicht der Fall ist.
Knut Bergmann, danke für diese Information, diese Einschätzung auch von Ihrer Seite. Heike Bredol, danke Ihnen für diesen Input. Es gibt übrigens mehr zu dieser Studie, zu diesen Studien heute Abend in der ARD im Magazin Fakt ab 21.50 Uhr, ja, habe ich mir richtig notiert. Wenn der Begriff Gipfel wirklich stimmig war, dann jedes Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Höhe der Schweizer Alpen. Und ja, wir sind wieder an dem Punkt im Kalender, an dem Davos stattfindet, aber diesmal nicht real vor Ort, sondern rein digital. Da treffen sich die Großen der Wirtschaft mit den Großen aus Politik und Gesellschaft. Ich spreche darüber jetzt mit Knut Bergmann, Leiter der Kommunikation und des Berliner Büros des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herr Bergmann, das Digitale dieses Jahr, holt das diesen Gipfel möglicherweise auch im guten Sinne runter? Digital heißt ja idealerweise auch zugänglicher.
Das kann ich schwer beurteilen. Es gilt natürlich für solche Gipfel immer, dass die persönliche Begegnung auch am Rande von Veranstaltungen enorm wichtig ist für Brückenbau und für Dialog. Aber das ist ein spannendes Experiment, ob Davos, was ja eine sehr elitäre Veranstaltung ist oder nur sehr eingeschränkten Kreisen zugänglich ist, ob das im Digitalen vielleicht etwas partizipativer wird. Da bin ich mal gespannt.
Also wer wollte, konnte gerade Ursula von der Leyen zuhören. Die hat ab 11 Uhr gesprochen, hat da übrigens auch noch mal ganz klar gesagt, die Corona-Impfstoffhersteller müssen liefern und dass man da jetzt genau raufschauen werde. Sie hat aber auch eine ganz interessante Erinnerung gemacht, nämlich nur ein Jahr ist es her, dass da Greta Thunberg ihren großen Auftritt hatte. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber das waren ja auch eindrucksvolle Bilder und Redemomente. Und ja auch so interessante Widersprüchlichkeiten, ne? Wirtschaftsbosse grünstrahlend, die den Klimaschutz huldigten und dann ja per Privatjet anreisten und abreisten. Jetzt kann man sagen, immerhin kaum Emissionen für diesen Gipfel.
Ja, also auf der einen Seite Greta Thunberg zu huldigen, wie Sie das gerade genannt haben, und andererseits mit dem Privatjet zu reisen, das in der Psychologie nennt man das wohl kognitive Dissonanz. Ja, es zeigt ja, wie schnell sich Themenagenten ändern können. Also ich finde, wenn man zurückguckt, einfach wahnsinnig. Man hätte das gar nicht vorhersagen können, wenn man alleine, wenn man die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, was die großen außenpolitischen Themen gewesen sind. Transatlantisches Verhältnis, der Klimaschutz, welche Bedeutung er gewonnen hat. Und dann kommt die Pandemie. Das ist schon, also manchmal frage ich mich wirklich, oder ich wünschte mir andersrum, wir haben ja in der Sendung angefangen mit hoch auf dem gelben Wagen und tief zurück in die 70er Jahre, das war doch alles noch beschaulicher und manchmal erwische ich mich da bei so einer gewissen Nostalgie, dass das vielleicht auch ganz schön wäre, wenn man in diese Zeit nochmal zurückkehren könnte. Obwohl früher nicht alles besser war.
Wohl wahr. Ich finde es interessant, wie sich die Parameter in nur diesem einen Jahr verschoben haben. Sie haben die Pandemie angesprochen, die ja eine massive Rückkehr des Staates mit sich gebracht hat, also der öffentlichen Ordnung, die versucht, die Dinge in die Hand zu nehmen, die sie in die Hand nehmen muss. Wir erleben ein Deficit Spending, also eine Politik auf Pump, wie sich das ein Oscar Lafontaine wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Wir haben heute Helge Braun, den Kanzleramtsminister, der mal den Testballon hat steigen lassen, Abschied von der Schuldenbremse. Herr Bergmann, wenn Sie das so beobachten, da merkt man doch eine Verschiebung, auch eine Diskursverschiebung, die Ihnen, also auch im Umfeld da beim Institut der Deutschen Wirtschaft, schon Gedanken oder auch Sorgen machen muss.
Absolut, wobei man die Sachen auseinanderhalten muss. Also das Institut der Deutschen Wirtschaft, oder vielmehr sein Direktor Michael Hüter, hat im 2019 auch die Debatte um die Schuldenbremse geführt, inwieweit die Schuldenbremse nicht die Bundesrepublik abhält davon, notwendige Investitionen in öffentliche Infrastruktur, Schulen und dergleichen mehr zu tätigen. Das ist für unser Haus ein etwas erstmal überraschende Positionierung gewesen. Aber da ging es tatsächlich um Investitionen, die sich dann unterm Strich auch rechnen. Das, was wir jetzt erleben bei Corona, ist die Imagination unendlicher Staatshaushalte. Und meine Prophezeiung wäre, dass Corona wird im Laufe des Sommers dann vielleicht nicht verschwinden, aber stark zurückgehen, ähnlich wie im letzten Sommer. Und dann werden wir im Bundestagswahlkampf massiv die Debatte darüber erleben, wie diese Corona-Schulden getilgt werden sollen. Und momentan kann man eben sehr viel mit Geld zuschütten. Und auch, es hat ja jetzt in den vergangenen Tagen beispielsweise den Oxfam-Bericht gegeben, dass die Ungleichheit weltweit steigt. Deutschland wurde dann als positive Ausnahme genannt. Da kann man nur darauf antworten, es wäre ja auch komisch bei dem, was der Staat gerade ausschüttet an Geld für soziale Zwecke, auch für soziale Zwecke im Zuge der Pandemie, wenn das wirkungslos bliebe. Aber in der Tat zu beobachten ist, dass die Deutschen momentan den Staat als überaus wirkmächtigen Akteur erleben und das auch bis hinein in Parteien wie die CDU, die Schuldenbremse, was ja so immer so eine Bastion wackel war, dass diese Bastionen ins Wanken gekommen sind. Und das ist schon interessant und das wird uns auch sicherlich die nächsten Jahre dann noch begleiten, politisch.
Ich habe vor ein paar Tagen mit Heinz Bude gesprochen, dem Soziologen, der wirklich wahrscheinlich eher dem linken Feld zuzuordnen ist. Und ganz beeindruckend fand ich dabei seine Sorge, dass wir eine Abwicklung, so nannte er das, eine Abwicklung des Neoliberalismus erleben, bei der dann aber die Kraft der Individuen, also als Träger von Veränderungen, von neuen Konzepten, unter die Räder kommen könnte. Wenn Warnungen schon von Leuten wie Bude kommen in diese Richtung, dann scheint da ganz schön was in Bewegung geraten zu sein.
Ja, absolut. Also in den öffentlichen Diskursen, also ich weiß, dass Heinz Bude sich darum sorgt, in den öffentlichen Diskursen, hat das auch eine Perspektivverschiebung ins, sagen wir mal, links der Mitte-Spektrum gegeben. Das kann man auf breiter Front beobachten. Ich bin sehr skeptisch, was diese These vom Sieg des Neoliberalismus angeht. Ich glaube, dass es diesen Neoliberalismus so nie gegeben hat. Das ist jetzt aber letztendlich eine ideologische Frage. Aber ganz ohne Frage gibt es, und auch wenn man nochmal nach Davos guckt, gibt es jetzt neue Akteure auf dem Spielfeld, was eben früher Wirtschaft und Politik vorbehalten war. Da sind jetzt eben ganz stark NGOs eingerückt und andere Aktivisten zum Teil, die aber, wie soll man sagen, mit so einer Art Heiligenschein wahrgenommen werden und medial enorm diskursprägend sind. Und wenn man so mal ein bisschen zurückdenkt, also ich bin diskursiv geprägt worden. Ich habe mal für Sabine Christiansen gearbeitet. Das war diese Talkshow, die sonntagabends immer lief, Anfang der Nullerjahre.
So kurz nach Walter Scheel, ja.
Das war ganz kurz nach Walter Scheel. Der ist auch noch mal als Gast da gewesen, das stimmt schon. Aber das war noch so die Zeit von Verbandsvertretern. BDI-Präsident war damals Hans-Olaf Henkel, eben, der enorm pointiert dort vorgetragen hat in der Sozialstaatsdebatte. Solche Wortäußerungen würde sich heute kein Wirtschaftsvertreter mehr in den Mund legen lassen, weil es einfach, das wäre diskursiver Selbstmord. Mhm.
Aber ob man das jetzt Neoliberalismus nennt oder nicht, es war auf jeden Fall die Zeit, Herr Bergmann, in der man davon ausging, dass die Instrumente des Marktes im Zweifel immer erstmal die besten sind.
Da würde ich bis heute auch noch von ausgehen. Also der Markt ist in der Lage, wahnsinnig viel zu regeln und es ist auch da immer die Frage zu stellen, was ist die Alternative dazu? Also wenn Sie jetzt mal auf die Pandemie gucken, da ist auf rauf und runter auf Twitter die Debatten gelaufen, ja, klar, der Markt regelt das, Pünktchen, und dann gab es zu wenig Masken. Aber glaubt denn irgendjemand, dass in einem nicht marktwirtschaftlichen System man hinreichend Masken hätte bevorraten können? Und was wäre denn passiert? Also ich weiß schon, aus welcher Richtung die Kritik gekommen wäre politisch, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, wir lagern jetzt einfach mal 2 Milliarden FFP2-Masken ein, weil wir befürchten, dass irgendwann eine Pandemie kommt. Das hätte man dann also ökonomisch als eine Fehlallokation von öffentlichem Kapital betrachtet.
Also diese Frage, was stattdessen, die beschäftigt mich ja auch in der Tat, denn man sieht schon, der Markt ist nicht mehr Maß aller Dinge. Man sieht es auch an dem massiven Eingriff beispielsweise in den Markt der medizinischen Dinge durch staatliche Zahlungen, durch dergleichen mehr. Ich habe den Eindruck, die etwas unzufriedenstellende Antwort ist, dass wir eine Rückkehr des Staates in einer sehr paternalistischen Variante erleben.
Absolut. Absolut, ja. Völlig richtig. Also das ist ja auch das, was Sie von Heinz Bude zitiert haben. Auf die Kraft des Individuums, dem ja auch immer ein gewisses Versprechen von Eigenverantwortung innewohnt, das ist völlig verloren gegangen.
Knut Bergmann sagt das vom Institut der Deutschen Wirtschaft, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Knut Bergmann ist mein Gast in dieser Stunde, unter anderem auch tätig an der Uni Bonn mit einer Lehrveranstaltung zur Staatsrepräsentanz, richtig?
Staatsrepräsentation.
Genau. Ja, Repräsentation. Also letztlich der Frage, wie präsentiert sich der Staat in seinem Handeln? Da wird man in Deutschland, wenn man es etwas pompöser mag, ja tendenziell etwas hungrig hinterlassen, würde ich sagen, Herr Bergmann. Ich denke da gerade an die Bilder und Inszenierungen letzte Woche zur Amtseinführung von Joe Biden. Woanders ist schon mehr Lametta.
Richtig, also früher war mehr Lametta, auch in Deutschland, um Loriot, das Zitat von Loriot aufzunehmen, aber in der Tat, also die Staatsrepräsentation ist in Deutschland eher karg. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, sprach hier vom Pathos der Nüchternheit und das hat sich eben auch bis in die Jetztzeit so übersetzt. Das hat natürlich historische Gründe, wenn man sich die Staatsrepräsentation und auch die Begründungspflichtigkeit und das Legitimationsdefizit des Dritten Reiches anguckt, das ist eben dann überkompensiert worden. Also da konnten wir historisch nicht dran anknüpfen und insofern ist es eben auch aus diesem Provisorium, was Bonn als Regierungssitz war, ist es dann immer kärglich geblieben oder karg geblieben.
Bescheiden. Bescheiden. Wir können es ja mal ins Präsens führen und fragen, kann es denn dann heute vielleicht mehr? Es gibt ja so kleine Momente. Der Bundespräsident, der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zum Beispiel sich ja dafür ausgesprochen hat, eine Kerze ins Fenster zu stellen für Corona-Opfer. Das sind solche Sachen, da fremdeln ja dann auch schon wieder viele und sagen, oh, zu viel Pathos. Wie geht es Ihnen damit?
Das finde ich jetzt gar nicht pathetisch und ich hatte mal auf Twitter geguckt, wie die Diskussion da verlaufen ist um diese Lichtfenster und da gab es viel Zustimmung. Da ist natürlich zu fragen, was kann man tun? Also als Bundespräsident hat man nur ein begrenztes Instrumentarium zur Verfügung, also kann natürlich jetzt eine Rede halten und sagen, wie schlimm das alles in der Pandemie und dass wir trauern müssen. Aber der Bundespräsident, das wäre ja durchaus ein denkbares Zeichen, dass er jetzt zu einer Beerdigung geht von einem Corona-Toten und das wäre gar nicht möglich momentan unter den Bedingungen der Pandemie, das Corona sicher zu machen. Und insofern finde ich diese Idee mit der Kerze im Fenster als Zeichen der Solidarität eigentlich eine gute. Das ist etwas, wo sich jeder dran beteiligen kann. Man kann das auch sein lassen. Man kann das von mir aus auch kitschig finden. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich eine schöne Idee ist, die Menschen durchaus gewissen Halt geben kann. Also besser als nichts. Die Möglichkeiten sind da nur einfach begrenzt. Das muss man sich vor Augen führen.
Das ist ja interessant, die Ambivalenz. Ich habe die Amtseinführung von Joe Biden genannt, die ja sehr gefeiert wurde hier. Und wenn Sie Twitter ansprechen, ja auch gerade so in den sozialen Netzwerken, auch tendenziell von Menschen, die eher progressiv unterwegs sind, die sich da freuen über das, was man bei uns, wenn es so stattfinden würde, wahrscheinlich als Nationalkitsch ablehnen würde. Ich glaube, viele, die da applaudiert haben, hatten wahrscheinlich noch nie wirklich die deutsche Nationalhymne auf den Lippen. Ist das auch so ein bisschen eine Projektion, die ganz gut funktioniert, dass man woanders hinschaut und sich da so seine Portion Pathos und Staatsinszenierung abholt?
Ja, wobei ich vermute, dass die Deutschen das gar nicht so mit sich in Verbindung bringen, sondern man guckt in eine andere Kultur und findet das toll oder findet da auch Elemente drin. Also ich glaube, das ist jetzt vor allem hier diese junge Dichterin gewesen, die dort vorgetragen hat. Das fasziniert natürlich Menschen. Sowas eben, so ein Gedicht würde durchaus auch in Deutschland funktionieren, wenn man das entsprechend rahmen würde.
Mhm. Wir da ja gerade eine Feuilleton-Debatte haben, wo so manche geschrieben haben, sie wäre damit schon bei der Eingangsprüfung für deutsche Literaturinstitute gescheitert, mit so viel Pathos und eben Kitsch.
Ja, das mag sein. Das ist dann aber vielleicht auch ein Problem der deutschen Literaturinstitute. Das kann ich nicht so beurteilen. Das ist nicht so mein Metier. Aber natürlich, wir in Deutschland haben uns einfach für einen sehr zurückhaltenden Weg entschieden. Und wir belächeln vieles, was Staatsrepräsentation ausmacht. Wir würden da viele Dinge auch nicht akzeptieren. Joschka Fischer hat mal so schön gesagt über die Staatsküche im Élysée-Palast, die nun eindeutig die beste sei, wenn in Deutschland ein solcher Aufwand für Staatsbankette getrieben würde, dann würde die Bild-Zeitung auf der Zinne tanzen. Und das ist einfach so. Und nichtsdestotrotz, wenn Sie dann mal beim Bundespräsidenten eingeladen werden, werden Sie sich auch da dann nicht über Sterneküche, sondern über das gute Essen freuen. Und die Erfahrung, ich habe halt mal für den Bundespräsidenten selber 5 Jahre gearbeitet, als Grundsatzreferent, auch wenn das jetzt schon über ein Jahrzehnt her ist. Meine Erfahrung ist gewesen, es gibt ganz viele Leute, die lachen über Orden und die machen sich lustig über das Bundesverdienstkreuz als höchste Auszeichnung, den die Bundesrepublik hat und den der Bundespräsident verleiht. Und wenn man dann aber mal irgendwo einen Orden verliehen hat und vielleicht eben auch nicht so bei den üblichen Verdächtigen, so den Spitzen der Gesellschaft, dass die Leute das wahnsinnig gefreut hat und sich dann auch, wenn das beispielsweise im Bereich von der Selbsthilfe war, also da, wo so diese normale staatliche Anerkennung kaum hinreicht, dass sich dann auch stellvertretend ganz viele geehrt gefühlt haben. Und das sind schöne Zeichen. Und das ist eine Disziplin, wo wir in Deutschland durchaus mehr machen könnten. Das ist eine Ebene von symbolischer Politik, wo der Staat und auch die Politik durchaus wirkmächtiger sein könnte, ohne dass das ins Propagandistische kippen müsste.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Bei mir ist Knut Bergmann, der sich gerne den weniger belichteten großen Staatsfragen zuwendet. Zum Beispiel, welche Weine bei Staatsbanketten getrunken werden. Dazu haben Sie ja bereits ein Buch geschrieben. Und Sie haben sich jetzt auch einem eher weniger beachteten Bundespräsidenten zugewandt. Walter Scheel, der FDP-Mann, Bundespräsident in den 70er Jahren. Als Herausgeber des Buches Walter Scheel, Unerhörte Reden, erscheint Ende Februar. Herr Bergmann, der Verkannte, so haben Sie ihn mal bezeichnet. Also deutlich mehr als hoch auf dem gelben Wagen.
Absolut. Also das Problem, was Scheel hatte, war, man sich nochmal die Zeit zurückversetzt. Er ist von 1974 bis 1979 Bundespräsident gewesen und wurde eine Woche nach dem Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt 60 Jahre erst alt. Und dann kamen noch 37 Jahre, die dann nicht mehr so politisch geprägt waren, wo er auch vor allem gesellschaftlich gewirkt hat und eher im Kontext von High Society. Das war da nicht so furchtbar glücklich. Aber wenn er jetzt 1979, wenn man nur bis dahin guckt und er wäre beispielsweise dann 1979 verstorben, dann wäre er zweifelsohne als einer der größten Nachkriegspolitiker in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen. Also er war der erste Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungshilfeminister. Er war Außenminister unter Willy Brandt und hat, das ist, glaube ich, schon eine These, die man so vertreten kann, zur neuen Ostpolitik von Willy Brandt, der ja dafür den Nobelpreis bekommen hat, den Friedensnobelpreis bekommen hat, sicherlich mehr beigetragen und da eine aktivere Rolle gespielt als Hans-Dietrich Genscher bei der deutschen Einheit im Zusammenspiel mit Helmut Kohl.
Mhm. Er galt auch, das, was ich mir so angelesen habe und noch so in Erinnerung habe, auch immer so ein bisschen als der eher leichtfüßige Politiker, auch innerhalb der FDP, keiner, der so ganz klar für klare Linien und Kante stand.
Das ist richtig. Er wurde so als rheinische Frohnatur gesehen, aber das, wie man ihn auch beschrieben hat, war mit Heiterkeit. Das ist so diese Frohnaturseite, sehr freundlich, sehr zugewandt den Menschen. Und auf der anderen Seite eben mit Härte. Er war unglaublich hart sich selbst gegenüber. Und er hat, was in der damaligen FDP sehr hilfreich war, er war nicht klar zu verorten. Da kann man jetzt sagen, er hat sich für Programmatik nicht interessiert, stand für keinen eindeutigen ideologischen Kurs. Aber das hat ihn in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, als er Vorsitzender war, nämlich in der ersten großen Koalition von 66 bis 69, hat sehr geholfen, die FDP dann neu zu positionieren und dann auch in die sozialliberale Koalition zu gehen. Mhm. Also das darüber hinaus ist eben, wenn man seine Reden liest, insbesondere die als Bundespräsident, die sind absolut herausragend und die sind aber leider völlig vergessen, auch weil man sie im Internet nicht findet. Und die haben uns bis heute viel zu sagen, also auch durchaus in Situationen wie der jetzigen. Also insofern, das lohnt, da mal einen Blick reinzuwerfen.
Stichwort Situation wie die jetzige. Sie haben vor einem knappen Jahr, als sein 100. Geburtstag anstand, in der Zeit geschrieben, einen Kopf wie Walter Scheel könnte die FDP heute gut gebrauchen. Warum?
Weil er vermutlich für eine größere koalitionspolitische Offenheit stände und auch vermutlich etwas mehr Diskurs zulassen würde in der Partei, als das jetzt der Fall ist. Das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, da müsste man sehr, sehr lange drüber reden, weil die Zeiten sich da auch sehr geändert haben. Also vielleicht nur ein Satz, dass Walter Scheel war Parteivorsitzender, als die Freiburger Thesen entstanden sind. Da hat er zwar kaum Anteil dran gehabt, aber es ist immerhin in seiner Regentschaft als Parteivorsitzender gewesen. Und damals hat die FDP war die erste Partei, die ein eigenes Kapitel in einem Parteiprogramm der Umweltpolitik gewidmet hat. Das wäre mal so ein Beispiel.
Okay, alle weiteren Sachen besprechen wir später. Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros und der Kommunikation des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute Mittag.
Herzlich gern.